Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Angela Gutzeit, ich begrüße Sie ganz herzlich zum Büchermarkt. Der mittlerweile 88-jährige Alexander Kluge gilt als Multitalent und ist immer wieder gut für Überraschungen. Jetzt hat er ein umfangreiches Buch vorgelegt, Russland-Container, so der Titel. Was sich daran befindet, klären wir gleich. Zunächst begeben wir uns mit Olga Grasnova hinein in das Russland des 19. Jahrhunderts. 1984 in Baku geboren, wächst Grasnova zwischen der russischen und der aserbaidschanischen Kultur auf. 1996 wanderte ihre Familie nach Deutschland aus. Mittlerweile lebt sie in Berlin. Also noch eine weitere Kultur und Sprache. Und genau dieses Dazwischen ist es, was die Bücher der Schriftstellerin prägt und so interessant macht. Gleich mit ihrem Romandebüt »Der Russe ist einer, der Birken liebt« von 2012 feierte sie Erfolge. Nun ist Olga Grasnovas vierter Roman erschienen, »Der verlorene Sohn«, und ein weiteres Mal geht es um Identität, Zugehörigkeit, Fremdheit. Holger Heimann stellt das Buch vor.
Die Mudschahidin in Afghanistan und die Anhänger des iranischen Revolutionsführers Khomeini sehen in ihm einen Helden des Islam. In Dagestan und Tschetschenien wird der Anführer des kaukasischen Widerstands gegen die russische Eroberung Mitte des 19. Jahrhunderts ohnehin verehrt. Und das nicht von ungefähr. Imam Schamil hat die muslimischen Bergvölker des Nordkaukasus hinter sich vereint und der zahlenmäßig weit überlegenen russischen Armee immer wieder empfindliche Niederlagen und Verluste beigebracht. Seine militärische Taktik hat bis heute überlebt. Die Schriftstellerin Olga Grasnova, die 1984 in Baku geboren wurde und im Alter von 11 Jahren mit ihrer Familie nach Deutschland kam, ist früh mit dem Mythos Schamils in Berührung gekommen.
Natürlich kennt man die Geschichte von Imam Schamil, aber auch eigentlich in ganz Russland. Selbst zum Beispiel im Russischen Historischen Museum in Moskau hat Imam Schamil einen ziemlich präsenten Ort dort. Das ist einfach sehr präsent eine Geschichte. Die Geschichte von seinem ältesten Sohn kennt man auch.
Es ist die Geschichte dieses Sohnes, die Grasnova interessiert hat. Anders als die Biografie des Vaters ist es indes mitnichten eine Heldengeschichte, sondern die eines Menschen, der aus allen Zusammenhängen gerissen wird und schließlich nicht mehr weiß, wo er hingehört. Kein Kämpfer für den Islam wird dem ältesten Sohn Schamils nacheifern. Für die Schriftstellerin ist sein Lebensweg indes der spannendere. Sie hat ihren Romanhelden eng an die historische Figur angelehnt. Jamaluddin ist 9 Jahre alt, als sich das Kampfglück gegen seinen Vater wendet und der Scheich gemeinsam mit wenigen überlebenden Soldaten, Frauen und Kindern in einem belagerten Bergdorf ausharrt. Als Faustpfand für Verhandlungen fordern die Russen die Auslieferung von Schamils ältestem Sohn. Der Scheich wehrt sich, aber zuletzt bleibt ihm keine Wahl. Seine Lage und die seines Volkes sind aussichtslos. Aber niemand fühlt sich so ausgeliefert wie Jamaluddin, als er den Russen übergeben und entgegen der Abmachung nach St. Petersburg gebracht wird.
Das Einzige, was er von den Russen kannte, waren die Soldaten, die es galt zu töten. Er wächst auf eigentlich nur mit dem Hass gegenüber den Russen. Für ihn sind die Russen jemand, der ihr Land angreift, der versucht, seinen Vater zu vernichten, der eigentlich versucht, alles zu vernichten, woran er glaubt und was ihm lieb und teuer ist. Und dann kommt er nach Russland. Was ich gelesen habe, war, dass er auf einmal sich völlig mit der russischen Kultur identifiziert und völlig da drin aufgeht. Das kam mir komisch vor.
Die Russen bemühen sich auch im Roman um den Jungen, behandeln ihn zuvorkommend. Der Zar verfolgt ganz eigene Absichten. Er will ihn zu einem Verbündeten heranziehen. Jamaluddin wird in einer Kadettenanstalt auf eine Karriere in der Armee vorbereitet. Im ruhigen, zwischen personaler und auktorialer Perspektive changierenden Erzählfluss und streng chronologisch folgt Olga Grasnova den Stationen einer freundlichen Assimilation. Der sensible und begabte Junge ist empfänglich für die Reize des Neuen. Beeindruckt blickt er auf die prachtvollen Paläste der russischen Hauptstadt, die im krassen Gegensatz zu den einfachen Steinhäusern des Kaukasusdorfes stehen. Grasnova schreibt anschaulich und konkret, und sie arbeitet gern mit solchen effektvollen Entgegensetzungen. Die alte und die neue Lebensrealität, das sind unvereinbare Pole. Jamaluddin lernt Russisch und Französisch, die Sprache des Hofes. Zwar wehrt er sich zugleich gegen die fremden Einflüsse, aber die Wirklichkeit ist mächtiger.
Oft war er wütend. In ihm wohnte ein ihm bis dahin völlig unbekannter Jähzorn, der ihn wie ein Tier umwarf. Er hatte Wutanfälle, die sich gegen seine Lehrer, seine Mitschüler, aber auch gegen seinen Vater richteten. Er bewachte die Grenze zu seinem Inneren, versuchte Russland auszusperren, doch es gelang ihm nicht. Nach und nach, kaum merkbar, öffnete er sich gegenüber seiner neuen Umgebung und das machte ihn noch wütender und hilfloser.
Die Erinnerungen an seine Familie verblassen allmählich. Immer häufiger vergisst er das Gebet. Sämtliche Briefe, die er an seinen Vater schreibt, bleiben unbeantwortet. Er weiß nicht, dass sie abgefangen werden. Der Heranwachsende, der Teil eines Handels zwischen Kriegsparteien war, rechnet schließlich kaum mehr damit, in sein früheres Leben zurückzukehren. Und allmählich findet er sich damit ab. Er gewinnt Freunde, die aber allesamt eher blass bleiben und verliebt sich. Doch Olga Krasnova gestaltet auch sein Zögern, seine Widerstände und seine Verlorenheit, die allerdings lediglich momenthaft aufblitzen. Die anfängliche, fundamentale Irritation bricht selten vehement und eruptiv hervor. Chamaluddin wird nur angeweht, aber nicht zerrissen von widerstreitenden Gefühlen. Der mentale Abstand zu seinem früheren Leben wächst kontinuierlich. Als Shamil den verlorenen Sohn nach 15 Jahren im Tausch gegen eine Gruppe von Geiseln zurückfordert, bedeutet das für diesen mitnichten das ersehnte Glück.
Er wusste nicht, was ihm bevorstand. Er wusste noch nicht einmal mehr, wer er war. Er hatte jahrelang kaum noch an seinen Vater gedacht, konnte sich nur noch verschwommen an das Gesicht seiner Mutter erinnern. Die Angst hatte ihn damals verlassen, weil er sich dazu entschlossen hatte, nicht mehr an seine Rückkehr zu glauben. Er hatte seine Familie und seine Herkunft weggesperrt und nun drangen sie gewaltsam wieder in sein Leben ein.
Die Verwandlung in einen Soldaten seines Vaters ist für den unfreiwilligen Rückkehrer in den Kaukasus, der die Uniform eines Offiziers der russischen Armee trägt, unmöglich. Chamaluddin ist kein formbarer Junge mehr, sondern ein erwachsener Mann, der über die Hälfte seines Lebens fern seiner Familie und unter dem Einfluss einer anderen Kultur gelebt hat. Selbst seine Muttersprache ist ihm fremd geworden. Die Liebe und die Loyalität, die er gegenüber seiner Familie empfindet, wird überlagert durch die Erfahrung einer anderen, schillernden Wirklichkeit am russischen Hof. So schaut er mit Befremden auf den Alltag im Immanat seines Vaters und erkennt vor allem Rückständigkeit und Perspektivlosigkeit. Aus der tragischen Unvereinbarkeit schlägt Olga Krasnova literarischen Gewinn.
Er kommt halt auch damit nicht mehr zurecht, also der schafft es nicht, sich anzupassen. Und das ist halt natürlich zum Schreiben super.
Mit viel Gespür für Nuancen zeigt Olga Krasnova, wie schwer, ja aussichtslos es sein kann, fremden Zuschreibungen und Markierungen zu entkommen. Zumal in einer Welt, in der strenge ethnische und soziale Grenzlinien gezogen werden. Ohne eigenes Verschulden gehört der Junge aus dem Kaukasus, der zum russischen Offizier geformt wird, zuletzt nirgendwo ganz dazu und ist nirgendwo mehr heimisch. Der verlorene Sohn ist ein Gegenwartsroman in Verkleidung. Die Fragen von Identität, Zugehörigkeit und Fremdheit, die er behandelt, sind Fragen unserer Zeit.
Holger Heimann, der verlorene Sohn von Olga Krasnova, ist im Aufbau Verlag erschienen, 384 Seiten, 22 Euro. Alexander Kluge, Filmemacher, Schriftsteller, Drehbuchautor, Fernsehproduzent, Philosoph und Rechtsanwalt. Ein wahrer Tausendsasser, der auch noch mit seinen 88 Jahren voller Schaffensdrang und Neugier ist. Nun hat er ein Buch vorgelegt zu einem Land, das ihm, wie er selbst sagte, eigentlich fern ist wie der Mond. Gemeint ist Russland. Genannt hatte das Buch Russland-Container. In einen Container passt ja je nach Größe eine ganze Menge rein. Und so hat der Autor hier auf rund 450 Seiten versammelt, was er in Jahrzehnten über das unergründliche Riesenreich zusammentragen konnte. Und da geht es nicht um die ganz großen Themen wie Dostojewski, Gulag oder Putin, sondern um viele kleine Fundstücke und Beobachtungen, eingefasst in Prosa-Miniaturen. Hören Sie Brigitte van Kahn.
Als 13-Jähriger, so Alexander Kluge im Juli in einem Interview für die Süddeutsche Zeitung, erlebte er das Kriegsende in Halberstadt. Nach der Einnahme durch die Amerikaner und Engländer zog die Rote Armee ein. Es war ein Zivilisationsschnitt, wie Kluge sich erinnert. Keine Jeeps, kein Kaugummi mehr, die Russen kamen mit Pferd und Wagen. Sie beanspruchten keine Villen, sondern besetzten einen Häuserblock, den sie als erstes rosarot anstrichen. Ihr Verschiedensein war offenbar ebenso prägend für den zukünftigen Filmemacher und Schriftsteller wie die naive Liebe seiner Schwester zu allem Russischen, mit der sie ihren Familienangehörigen auf die Nerven ging. Doch für Alexander Kluge wurde Russland so zum Vaterland der Besonderheiten. Bücher über Russland gibt es zuhauf. Zu Geschichte, zu Kunst und Literatur, Memoiren und Erlebnisberichte von Opfern des Gulag ebenso wie von einstigen Russland-Korrespondenten. Allen gemeinsam ist die Versicherung, so war es, so ist es. Und das ist hiermit wissenschaftlich belegt oder durch eigenes Erleben beglaubigt. Mit seinem Russland-Container wählt Alexander Kluge einen ganz anderen Weg. Er versammelt Fundstücke, die ihm etwas über Russland erzählt haben, und überlässt es dem Leser und Betrachter des mitgelieferten Bilderfundes, sich einen Reim auf das Ganze zu machen. Kluge arrangiert aber nicht nur Vorgefundenes. Er bietet sein Material in literarischer Transformation an und erweist sich einmal mehr als Genie der Assoziation, als Meister der Metapher. Jedes der kurzen Kapitel lässt sich als abgeschlossene Prosa-Miniatur lesen. Wer empfänglich ist für Prägnanz und eine reiche, genuine Sprache, die ohne Klischees und verbale Fertigbauteile auskommt, wird an diesem Buch seine Freude haben. Was zunächst befremdlich wirkt in diesem russischen Kaleidoskop, sind die persönlichen Einsprengsel in Wort und Bild. So zeigen die beiden ersten Illustrationen Alexander Kluge an seinem Russland-Container arbeitend, sowie den Filmemacher Kluge mit der Hand in den Eingeweiden seiner 35mm Ariflex-Kamera. Ob der Russland-Container auch ein Buch über Kluge sei, fragte der Moderator der Sendung Studio LCB Ende Juli den aus München zugeschalteten Autor.
Das ist ganz gewiss ein Buch über mich, insofern, als ich mich über nichts so wundere wie über zum Beispiel dieses große Nachbarland, das viel zu groß ist für mich. Und es ist mal gesagt worden von einem russischen Politiker, Russland muss man mit Sie ansprechen. Man muss mit einem gewissen Respekt vor dieser Weite des Landes erstmal anfangen. Deswegen befestige ich mich da vorne, damit ich nicht ganz verschwinde, habe aber sehr viel, auch eine gewisse Demut vor den Dingen, von denen ich erzähle.
Ich weiß, dass ich nichts weiß. Dazu bekennt sich Alexander Kluge in einer Art Vorrede. Den Dramatiker Heiner Müller zitierend, erklärt er Russland als großes Rätsel, als Wunderkammer im Osten. Als Wunderkammer, als Galerie aus Text und Bild, die den Leser zum Flanieren einlädt, hat Alexander Kluge auch seinen Russland-Container angelegt. Indem er von einem fremden Land erzähle, so schreibt er, hoffe er, seinem eigenen näher zu kommen. Was zunächst abwegig klingt, löst sich für den Leser wunderbarerweise gleich zu Beginn der Lektüre ein. Bei Kluge tritt uns Russland als ein Land entgegen, das einst von großen Zukunftshoffnungen getragen wurde, mit aller Verlockung, allem Schrecken, der daraus resultierte. Wenn ein Autor vom Hölzchen aufs Stöckchen kommt, kann die Lektüre manchmal anstrengend werden. Nicht, wenn ein so gelehrter Künstler wie Alexander Kluge am Werk ist. Seine assoziativen Arrangements von Texten und Bildern haben etwas Schlagendes. Vom Traum von den Sternen, von der sowjetischen Raumfahrt, kommt er auf die Tiere, die man in der Sowjetunion ins All schoss. Wir erfahren von der raschen Auffassungsgabe der für diesen Zweck getesteten Katzen, die sich im praktischen Einsatz, aber kapriziös den gestellten Aufgaben verweigerten. Nach einem Schwenk zu den Tieren im Zirkus und seiner persönlichen Faszination für alles Zirzensische landet Kluge beim Design der Inneneinrichtung einer sowjetischen Raumkapsel. Nach etlichen weiteren Schlenkern findet die Reihe ihren vorläufigen Abschluss im tristen Foto einer sogenannten Frankfurter Küche. Die Bildunterschrift informiert: Der Architekt, für dessen Siedlung in Frankfurt diese Küche entworfen wurde, habe auch in der frühen Sowjetunion Wohn- und Industriezentren gebaut. Und die wiederum seien Vorbild für Neubauten in Stalingrad gewesen. Sie sehen, wie weit Alexander Kluge den Bogen spannt. Aber damit nicht genug. Es folgt der Hinweis, der funktionale Schlauch der Frankfurter Küche sei nicht russlandtauglich gewesen, denn er habe keine Möglichkeit zum Palavern um einen Küchentisch herum geboten. Schließlich gehöre in Russland das Reden zur Funktion der Küche. Und schon betrachtet man diese Einbauküche in den 1920er Jahren einer Errungenschaft mit anderem Blick. War dieses Küchenmodell wirklich ein Fortschritt gegenüber der alten Wohnküche? So praktisch es einerseits gewesen sein mag, hier wurde die Hausfrau, Küchenarbeit war und ist in der Regel Frauenarbeit, von der Familie isoliert und in einen Raum von der Größe einer Gefängniszelle verbannt. Weibliches Multitasking, beim Kochen das Baby trösten, die Hausaufgaben der Größeren beaufsichtigen, ein Ding der Unmöglichkeit in diesem Kochgefängnis. Das ist das Schöne und Ungewöhnliche an Alexander Kluges Russland-Container. Er ist ein unglaublich animierendes Werk. Immer wieder bringt er einen dazu, den Faden weiterzuspinnen, am Textil dieses Text- und Bildteppichs weiterzuweben oder darüber nachzudenken, was man selbst in seinen eigenen Russland-Container hineinpacken würde. Das liegt an der offenen Form, die Alexander Kluge gewählt hat. Sie entspricht seinem Respekt vor dem großen Land im Osten.
Es ist sehr seltsam, wie widerständlich dieses Land gegenüber jedem Eindringling ist. Und das hat ja Napoleon erlebt. Das haben auch die Deutschen nach 1941 kräftig erleben können. Und dieses große Rätsel, das mir so persönlich doch so fern liegt wie der Mond, da muss ich einerseits so ein bisschen den Hut abziehen. Ich darf mich nicht auf das Autorendenkmal setzen, sondern ich bin so wie Brüder Grimm. Die sammeln erstmal die Sprache, dann sammeln sie die Märchen. Und so ist das Poetische für mich eigentlich Sammeln. Sozusagen, was ein Gärtner von selbst tut. Und nicht der Dompteur, der Löwenbändiger, der sich da hinstellt und gestaltet. Im Zirkus kommt das auch vor. Und es ist mir nicht fremd. Aber ich würde es nicht machen bei einem so strengen, so strikt fremden Land wie Russland für einen Mitteldeutschen.
Manchmal überspannt der Autor den Bogen und dem Leser fällt es schwer, ihm in die schwindelerregenden Höhen oder sollte man Tiefen sagen, seiner von Gelehrsamkeit befeuerten Assoziationsketten zu folgen. Mühsam zu erkennen und zu verstehen sind die Seiten mit den 8 und mehr Bildern, jedes nicht größer als eine Sondermarke der Bundespost. Was man da sieht, muss man im 30-seitigen Anhang nachschlagen, der seinerseits wieder mit neuem Bildmaterial und neuen Mäandern aufwartet. Da gibt es sogar QR-Codes, die einen in die russische Oper oder einen russischen Film entführen. Im Interview mit der Süddeutschen Zeitung sagte Alexander Kluge, damit könne man aus der linearen Verknüpfung der Buchstaben hinabsteigen in den Brunnen, in die Vertikale, und darauf sei er sehr stolz. Wunderbar und spannend zu lesen sind die zu Unrecht in den Anhang verbannten Erkundungen russischer Wortfelder aus der Feder der Übersetzerin Rosemarie Tietze. Sie führen dem Leser anschaulich vor Augen, wie unterschiedlich die in die deutsche und die russische Sprache eingeschmolzenen Erfahrungen sind und wie herausfordernd es sein muss, den weiten Horizont russischer Begriffe wie Freiheit oder Raum ins Deutsche hinüberzuretten.
Brigitte van Kahn hat sich hineinbegeben in Alexander Kluges Russland-Container. Erschienen ist das Buch bei Surkamp, 444 Seiten mit zahlreichen Abbildungen, 34 Euro. Morgen ist der Internationale Tag der Demokratie. Da könnte man jetzt eine ganze Menge Länder aufs Korn nehmen, in denen Nachholbedarf besteht, zum Beispiel in Russland. Ein literarisches Bündnis hat am heutigen Montag einen Appell veröffentlicht, der das Augenmerk aber speziell auf Hongkong bzw. China richtet. Deutschland wie die EU werden aufgefordert, ihre Außen- und Wirtschaftspolitik gegenüber China zu überprüfen, angesichts der anhaltenden Verstöße Chinas gegen Menschen- und Freiheitsrechte in Hongkong. Zu den Unterzeichnern dieses Bündnisses gehören unter anderem der Börsenverein des Deutschen Buchhandels, das Internationale Literaturfestival Berlin und das Pennzentrum Deutschland. Soweit von uns. Heute Abend ab 19.15 Uhr geht es in Andruck wieder um aktuelle Titel der politischen Literatur. Demokratie, eine deutsche Affäre von Hedwig Richter, so eines der Titel. Und hier geht es jetzt gleich nach den Nachrichten weiter mit Forschung aktuell und meiner Kollegin Sophie Stiegler. Hier wird es unter anderem um Tiere als Erdbeobachter für die Wissenschaft gehen. Einen schönen Tag noch wünscht Ihnen Angela Gutzeit.